Eine Wahnsinnsentwicklung hat diese Frau durchgemacht und das unter dem Auge der Öffentlichkeit. Mit nur 18 Jahren ist Stefanie Heinzmann damals mit My Man is a Mean Man über Nacht zum Star geworden und hat seitdem auch nicht mit dem Musikmachen aufgehört. Sie war da, hat mit uns gesprochen, ganz ehrlich und offen, auch in ihre Psyche einblicken lassen und das, was ihr wichtig ist, was sie mit ihrer Musik transferieren will, das erfahren wir jetzt alles in der neuen Folge mit mir, Jale.
Der Energy Star Talk. Eure Stars im Interview.
Stefanie, schön, dass du hier bist.
Dankeschön.
Hallo. Wie geht's dir?
Dankeschön, mir geht's sehr, sehr gut. Und selber?
Mir geht's auch gut.
Auch,
geht's
gut. Auch gut.
Ich freue mich, mit dir zu quatschen.
Danke.
Du hast gerade schon gesagt, du bist viel unterwegs. Mhm. Du bist viel einfach jetzt auf Promotour. Was steht noch an?
Heute ist tatsächlich so mein Berlin-Tag. Ja. Ich fahre dann heute Abend noch zurück nach Frankfurt, glaube ich. Mhm. Und machen jetzt noch so 4-5 Tage Promo und dann kommt die Single dann raus. Und an dem Tag spiele ich in Zürich noch eine Show. Also irgendwie viel, viel zu tun. Ist total schön.
Bist du Berlin-Fan? Hast du eine Präferenz? Zürich, Berlin, crowdmäßig oder auch generell unterwegs sein?
Ja, also ich glaube, ich bin wahnsinnig gern grundsätzlich unterwegs. Und ich glaube, das ist auch so das Schöne daran, dass mein Job mich in wahnsinnig verschiedene Städte, also auch teilweise in so kleine Dörfer oder Kleinstädte führt. Und das mag ich total gern so. Ich merke, ich verbringe super gerne Zeit in Berlin, weil schon mein Weg führt mich immer wieder hierher. Aber ich bin schon gern da zu Hause, wo ich zu Hause bin. Also ich wohne in der Schweiz und mag das auch gern, da so zur Ruhe zu kommen. Ich wohne in einem super kleinen Dorf.
Also Schweiz zum Leben und Deutschland zum Arbeiten.
Ja, genau, richtig.
Okay, sehr schön. Ich werde mal chronologisch ein bisschen zurückgehen. Mhm. 2008 fing es an, dass du, ich kann mich an dieses Lied My Man is a Mean Man so gut erinnern.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also großartig. Ich war da ja noch, egal, ich war auf jeden Fall noch in meinen Teenager-Jahren.
Ja.
Wie war das damals für dich, so schlagartig irgendwie auch vor Kameras exposed zu sein? Und meine persönliche Frage war, würdest du mit dem Inhalt, also mit dem betrügenden Man, der trotzdem dein Man ist, heute noch dahinter stehen? Was hat sich entwickelt, was hat sich getan mit dem?
Ja. Also auf die erste Frage, ich war damals natürlich wahnsinnig überfordert. So, ne? Ich war 18 Jahre alt, ich war ehrlich gesagt gerade frisch aus der geschlossenen Psychiatrie raus und dann halt vor die Fernsehkamera. Das heißt, ich war sehr labil und gleichzeitig der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Ich meine, diese Chance zu bekommen, Musik zu machen und wirklich zu singen, damit hätte ich halt auch als Teenager nicht gerechnet. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf und ich bin davon ausgegangen, ich werde irgendwo in einem Büro arbeiten und halt nebenbei singen. So. Und deswegen auch gerade diese Songauswahl, ne? Mein ganzes, komplettes erstes Album war nicht selbst geschrieben. Mein ganzes erstes Album ist innerhalb von 3 Wochen entstanden. Die haben mir noch damals diese Rohlinge mitgegeben, das Label mit irgendwie 140 Songs und haben mir gesagt, du suchst jetzt bis Freitag in 4 Tagen, suchst du 14 Songs raus und die nehmen wir auf und das wird dein erstes Album sein. Und ich konnte kein Wort Englisch. Kein einziges Wort Englisch. So. Und deswegen auf
hört man aber nicht.
Ja. Und aber deswegen auf die andere Frage, das ist ein Gedanke, den ich mir jetzt nicht mache, ob ich hinter diesem Thema stehe oder nicht, weil zu der Zeit war das eine großartige Chance. Und es ging mir damals nicht um den Inhalt des Songs. Natürlich hatte ich damals keinen betrügenden Mann. Also ich meine, ich war 18 so. Aber es ging mir einfach um die Chance und auf sozusagen die Grundlage, dass ich, also jetzt ist 17 Jahre her, ich hätte damals auch wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das so langfristig machen darf. Und deswegen stelle ich das alles nicht in Frage, weil ich daran glaube, dass Dinge so sind, wie sie sein sollen.
Voll, das hast du richtig schön gesagt. Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Du meintest, du siehst dich irgendwann im Büro und nebenbei singen. Also singen war schon immer klar, Musik war schon immer Teil
Absolut.
Deines Lebens. Wann, wie hast du dazu gefunden? Kommst du aus einer musikalischen Familie? Hast du mit 3 vielleicht schon vorm Spiegel gestanden und gesagt, so jetzt?
Auch da ganz lustig. Meine Eltern hatten nie Zeit für Musik. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, dass in unserer Familie schon viel Musikalität im Blut ist. Aber die hatten ein Restaurant, das hatte 365 Tage im Jahr offen. Die hatten keine Zeit. Mein Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich und der hatte dann irgendwann, der war aber so auf der Metal- und Rock-Schiene. Mhm. Und der hat dann Gitarre gespielt und da war ich so als kleines Mädchen immer am Zimmer und habe gelauscht. Und ich habe so das Singen für mich entdeckt, als lustigerweise die No Angels damals rauskamen. I wanna be daylight in your eyes. Und damit habe ich so angefangen zu singen mit den Sugar Babes und Alicia Keys. Und da habe ich dann so heimlich im Zimmer gesungen. Und habe mit 14 dann Gesangsunterricht genommen und ab da hat das so seinen Lauf genommen. Ich habe in jedem Chor im Wallis gesungen, in jeder Schülerband, in jedem Schultheater. Und das kam dann so nach und nach, aber für mich war klar, 365 Tage im Jahr will ich einfach singen. Ich wollte nur singen.
Und wie war die Resonanz? Du hast eine unfassbare Stimme, also auch Danke. So eine ruchige ein bisschen, man erwartet, also so sehr viel Power auf jeden Fall Dankeschön. In deiner Stimme. Wie war die Resonanz? War das von Anfang an klar? Alle haben gesagt, ja, Stefanie, du musst auf die Bühne, du musst singen. Oder war das auch ein harter Prozess, dann sich auch im Umfeld, ne? Man ist ja immer beeinflusst vom unmittelbaren Umfeld, sich da durchzusetzen und zu sagen, okay, nee, ich... Du sagst, du redest auch viel von Glück, finde ich auch fair, aber es ist ja auch Talent und Arbeit und auch Willenskraft. Also hast du dann da selbst dran geglaubt oder gab es Widerstände in deinem Umfeld? Wie hat dein Umfeld reagiert?
Also ich glaube, der größte Widerstand war ich selbst. Ich war wahnsinnig unsicher als Teenager und ich hatte wirklich einen massiv großen Selbsthass. Also ich fand mich furchtbar als Teenager, aber ich habe halt so gern gesungen.
Wir alle irgendwo.
Und ja, deswegen, ne, also es fühlen ja ganz viele Menschen. Aber so das Singen hat sich, also das war so klar, dass ich so gerne tue, dass ich dann versucht habe, das gar nicht so zu werten. Und ich glaube, das, was du sagst, das war dann eher so hilfreich, dass mein Umfeld dann das toll fand. Ne? Dass die dann gesagt haben, so, oh, das ist ja toll. Ich bin der Meinung, dass ich mit 13 wirklich katastrophal klang und meine Stimme ja noch überhaupt nicht ausgebildet war. Aber trotzdem, glaube ich, konnten schon Leute erkennen, dass da irgendeine Art von Potenzial ist. So. Und ich bin ja dann wirklich zum Gesangsunterricht und habe dann durch das viele Singen, wurde das ja auch immer besser. Aber es war sehr süß, weil meine beste Freundin, die auch mit mir zur Schule gegangen ist, die hat mir irgendwann mal vor ein paar Jahren anvertraut, dass sie meinte, also Stiffel, ganz ehrlich, so mit 13, also richtig gut klang das nicht. Und ich fand das, ich habe es geliebt. Aber ich glaube, es war halt schon damals sehr laut. Und dadurch auch ein bisschen beeindruckend.
So. Du hast gerade gesagt, Stiefel, ist das dein Spitzname? Ja, das ist ja so süß.
Ja, voll.
Ja, und du darfst es bis heute machen, trotz deines schrecklichen Klangs, den ich jetzt mal einfach irgendwie unterstelle, der nicht da war, bis heute machen. Und du meintest, damals konntest du nicht mal Englisch, das wurde dir einfach vorgegeben. Du bist da irgendwie so reingerusht worden ein bisschen. Bis heute singst du ja auf Englisch. Und ich finde, man hört es auch bei den Songs von früher nicht und auch heute nicht, dass, also mittlerweile gehe ich davon aus, du sprichst
dann gut. Mittlerweile geht's.
Aber kannst du dir auch vorstellen, mal auf Deutsch oder sogar auf Schweizerdeutsch was rauszubringen? Ja. Da vielleicht noch eine andere Seite von dir zu zeigen?
Ich kann mir das total vorstellen, wirklich. Also bis jetzt habe ich so auch Walliserdeutsch oder auch Deutsch eher immer dann gesungen, wenn so andere KünstlerInnen mit involviert waren, wenn es irgendwie ein Feature gab oder auch bei Sing Mein Song. Da, und da fiel mir das auch wahnsinnig leicht und ich fand es auch, zum Beispiel jetzt gerade auch die deutsche Sprache, finde ich sehr schön. Das Walliserdeutsch ist schon sehr hart und einfach für alle deutschen Menschen sehr unverständlich. Aber ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. Ich will das nur nicht erzwingen tatsächlich. Also ich will sozusagen kein deutsches Album rausbringen in der Hoffnung, ah, dann läuft's dann. Also ich warte so ein bisschen auf den Moment, wenn das so aus mir herauskommt und ich irgendwie aus einem Grund Menschen treffe oder Produzenten treffe oder sich das ergibt, dann würde ich auf jeden Fall was Deutsches releasen. Aber jetzt so, ich habe einfach wahnsinnig Bock, gerade Englisch zu singen, weil ich finde die Sprache, sie singt sich sehr schön. Ich vergleiche das gerne mit der Farbe, die ein Maler verwendet. Also ne, ein Künstler ist das, malt er lieber mit Ölfarbe oder mit Kohle. Das hat alles eine andere Konsistenz, eine andere Struktur. Eine
vokallastige Sprache einfach.
Und das Englisch ist sehr weich und das mag ich sehr gerne daran.
Hast du so Lieblingsdeutsche oder auch Schweizer Künstler?
Ja, auf jeden Fall. Also in der Schweiz finde ich es gerade ganz großartig. Da gibt es jetzt so eine Horde an jungen Künstlerinnen, so NewcomerInnen, die ich so toll finde. Ich bin wirklich so Fan. Und das sind wirklich alles so Mädels Anfang, Mitte 20. Und die machen so tolle Musik. Zum Beispiel To Athena oder Kings Elliot. Gigi, eine Rapperin, die einfach so fresh ist. Und das macht mir total Spaß zu sehen.
Und mein Repertoire gleich aufgestockt. Ja, ich bin eigentlich nur Faber-Fan. Das ist auch der Einzige, den ich kenne.
Also ich muss sagen, in der Schweiz ist ein kleines Land, aber wir haben, was Musik angeht, wirklich, wirklich tolle, tolle KünstlerInnen. Und in Deutschland, also ich muss da auch sagen, also da bin ich auch mit Leuten befreundet, bin da auch ein bisschen vorbelastet. Aber ich finde grundsätzlich auch so den Deutschpop, ich liebe das. Also ich höre das wahnsinnig gerne.
Deutschrap auch?
Ja, Deutschrap auch. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan von Chefcat. Mhm. Ich finde den sehr, sehr toll. Ich finde das ein wahnsinnig toller Rapper mit tollen Inhalten.
Also achtest du auf die Inhalte, ja, oder auch auf die Beats? Kannst du über problematische Inhalte hinwegsehen, wenn der Beat dich catcht?
Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Spannend. Das schaffe ich irgendwie nicht, obwohl ich gar nicht so ein textlastiger Mensch bin. Ich kann gut auch den Kopf ausschalten. Aber es gibt irgendwo für mich persönlich, muss ja jeder für sich entscheiden, aber so eine Grenze, wenn nur rumgeflucht wird, das macht bei mir gar nichts mehr. Also da kann der Beat noch so fett sein. Deswegen bin ich auch so jemand, zu Hause höre ich super gern so Playlists wie so eine Beatstrumental-Playlist. Mm. Also wo einfach nur Beats laufen. Ja. Da stehe ich total drauf. Ohne Gelaber.
Ja, ist manchmal im Hintergrund tragender und nicht so ablenkend.
Ja, genau, richtig.
Also du bist Fan von deutschen oder auch Schweizer KünstlerInnen. Absolut. Kannst du das irgendwie vorstellen? Jetzt aber erstmal Englisch. Mhm. Diesen Freitag ist es soweit.
Ja.
Deine neue Single kommt raus, genau. Power. Also ich durfte schon reinhören. Ganz, ganz toll. Was kannst du uns schon verraten? Was zum Inhalt, zum Kontext, zur Entstehung vielleicht auch, ne?
Ja.
Ist da so eine neue, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber so eine neue Seite von dir, die vielleicht erwacht? Ja, lass uns mal ein bisschen rein.
Ja, es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen nach Erwachen an. Ich habe in den letzten Jahren wahnsinnig viel Therapie gemacht. Ich habe mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Mustern, mit meinen Triggern, mit allem, was da so, mit meiner ganzen Struktur als Mensch. Und davon ist sehr viel in diesem Album drin. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich empfinde, dass Power, die erste Single davon, der bin ich persönlich am nächsten. Also so, die beschreibt sehr gut, wo ich gerade als Mensch stehe. Und deswegen ist es für mich so ein wichtiger Schritt, die als erste Nummer rauszubringen, weil es geht eigentlich bei dem Song Power darum, diese innere Kraft zu entdecken. Und ich glaube halt wahnsinnig daran, dass wir Menschen ganz nah mit der Natur verbunden sind. Wir kommen davon nicht weg, auch wenn wir wollen. Wir sind ein Stück Natur. Und ich glaube daran, dass jeder von uns eine Stärke hat, dass jeder von uns diese Kraft hat. Und wenn wir uns der nähern und wenn wir die anerkennen, egal wie klein oder groß die ist oder leise oder laut, dass dann das ganze Miteinander auch noch viel mehr Sinn ergibt. Also wenn wir in Teams arbeiten, wenn wir zusammenleben, wenn wir in Gemeinschaften leben, wenn jeder weiß, warum er da ist und was er beisteuern kann, dann ist das Frieden. Und das ist für mich Power, dieser Song. Und es ist so interessant, weil ich wollte eigentlich, vor 2 Jahren haben wir gestartet mit dem Album und ich wollte so unbedingt so ein Soul- und Funk-Album machen. Und bin so während dem Prozess so weg davon gekommen und irgendwie habe ich es nicht kommen sehen. Und es ist jetzt alles so ein, es ist Pop auf jeden Fall, aber es ist für mich nochmal so ein, also es klingt vielleicht ein bisschen lame, aber so ein erwachsenerer Pop für mich. Es ist Soul drin, es ist ein bisschen R&B drin. Er ist auch ein bisschen mehr mit Ansage, finde ich. Und das widerspiegelt sehr meine Persönlichkeit gerade.
Ansage, Power, auch viel um Zulassen, ne? Weil oft sind wir dann, stehen uns selber mit so repressiven Mechanismen im Weg und lassen vielleicht Sachen nicht zu.
Genau.
Ganz, ganz toll, da erwartet uns viel. Du hast jetzt schon gesagt, Freitag kommt Power.
Genau.
Im Laufe des Jahres kommt aber ein ganzes Album. Ist das ganze Album auch in diesem erwachsenen Pop-Stil gehalten oder was können wir erwarten? Gibt es da vielleicht einige Überraschungen, die noch auf uns zukommen?
Ja, also meiner Meinung nach ja. So, ne? Es kommt immer ein bisschen drauf an, was man erwartet, aber es ist auf jeden Fall ein sehr facettenreiches Pop-Album wird es. Ich empfinde es, es hat wahnsinnig leise und ernste Töne darin, die sind auch so ein bisschen neu für mich, die gab es so noch nie und gleichzeitig habe ich teilweise Songs dabei, die sind echt aggro und das liebe ich wahnsinnig. Also es ist wirklich so, ich würde sagen, die ganze Bandbreite meiner Persönlichkeit ist auf diesem Album zu finden und das macht sehr viel Spaß.
Das hört sich richtig gut an. Ich glaube, wenn du schon so viel Spaß hast, dann haben die anderen auch Spaß. Ja. Der Künstler muss Spaß haben, dann haben die Menschen auch Spaß beim Hören. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was auch, worüber ich gerne noch mit dir reden wollte, ist, du sagst, das ist so Power, du beschäftigst dich viel mit dir selbst, es ist auch irgendwie deine Aufgabe, tut dir gut, dich mit dir auseinanderzusetzen. Ich habe so ein bisschen wenn ich mir auch dein Social Media angeguckt habe und jetzt auch mit dir hier sitze, ich fühle mich direkt wohl.
Dankeschön.
Neben dir total.
Danke.
Ist es so ein bisschen auch, also für mich wirkst du wie auf jeden Fall ein feministisches Instrument oder auch ein Instrument in der Öffentlichkeit des Feminismus. Siehst du dich in dieser Rolle? Fungierst du als solche? Und hast du auch vielleicht das Gefühl, dass du mit der Kraft, die du so für dich selbst entdeckst, jungen Frauen da draußen diese Kraft geben möchtest? Mhm. Ist das eine Seite, die dir wichtig ist?
Es ist eine Seite, die mir wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern, dass für mich wahnsinnig der Mensch im Fokus steht. Also ich versuche sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und diese Geschlechterrolle sogar ein bisschen aufzulösen, dass ich selber sehe mich, also ich bin eine heterosexuelle Cis-Frau, das bin ich, aber ich sehe mich auch als ein sehr androgynes Wesen, so, ne? Also ich sehe mich eigentlich manchmal, ne, also irgendwie auch nicht so wahnsinnig weiblich, und das Interessante ist, dass je unweiblicher ich bin, desto weiblicher fühle ich mich.
Ja, spannend.
Und das ist so das, was ich schon wofür ich einfach auch stehen möchte. Ich will auch dafür stehen, dass ich für sowas hier zum Beispiel mich auch absichtlich nicht schminke, weil ich auch Mädchen sagen will, ihr könnt euch schminken, absolut, wenn ihr euch damit wohlfühlt, aber ihr müsst es einfach auch nicht. Und gerade auch diese innere Stärke, diesen Mädels da draußen, aber halt grundsätzlich auch Menschen. Also es gibt auch so viele junge Typen, die einfach auch ganz schön überfordert sind mit der Welt und auch überhaupt nicht wissen, wo mit ihrer Männlichkeit dahin gehen. Und die möchte ich genauso mit inkludieren. Also deswegen, für mich steht der Mensch halt im Fokus. Deswegen, ich versuche das nicht so zu trennen und gleichzeitig aber natürlich das, was du angesprochen hast, die Rechte für alle halt irgendwie zu stärken.
Du hast gerade schon gesagt, du spielst immer so ein bisschen mit so Weiblichkeitsklischees oder was du mit dem, was du verkörperst. Das Gefühl spiegelt ja oft, oder man spiegelt nach außen vielleicht nicht das Gefühl, was man in sich trägt, wieder.
Genau.
War das schwieriger, dich so zu entscheiden in so einer sehr, ich sag mal, klischeebehafteten Industrie wie der Musikindustrie? Hast du das Gefühl, dass das schwieriger war oder eher sogar leichter, weil du als Künstlerin natürlich auch andere Freiheiten hast?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen von beidem, ehrlich gesagt. Ich glaube, der schwierige Part für mich und nach wie vor nicht immer einfach ist das körperliche Bewerten. So, ne, du bist so unfassbar hässlich. Das kann ich bis heute nicht so ganz abschütteln, ne, dass ich denke so, ja, was soll ich denn tun? So, ne, also ich meine, soll ich mir das Gesicht abschneiden oder was? Und da merke ich, da kommt so, dass die kleine Stefanie kommt da manchmal noch raus und denkt sich so, ja, ich weiß ja, wie ich aussehe, ne? Und gleichzeitig aber ist es halt schon, dass die Position, in der ich bin, in dieser Öffentlichkeit, dass da sehr viel Raum ist. Und alles gilt als Kunst. Das heißt, ich habe schon in meiner Position sehr viele Möglichkeiten, mich darzustellen und das sozusagen als Kunstfigur einfach als Statement hinzuklatschen. So. Und deswegen würde ich sagen, ist so von beidem etwas dabei. Aber für mich war sehr, sehr früh klar, dass ich eine sehr starke innere Stimme habe, die sehr genau weiß, wie ich eigentlich aussehen möchte und mich geben möchte. Und die habe ich vielleicht zwischenzeitlich auch mal versucht, so ein bisschen zu, nee, ich versuche es jetzt doch mal anders. Aber langfristig gesehen ging das nie. Langfristig gesehen war es für mich immer so, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich so bin, wie es für mich sich richtig anfühlt.
Ja, ich finde, man merkt es auch total. Also du fühlst dich wohl, du möchtest eigentlich aus diesen ganzen negativen Gedanken, die du vielleicht über dich selbst hast, einfach was Positives an die anderen weitergeben und sagen, entweder, ey, das ist komplett normal, wir fühlen uns alle so, ja, oder vielleicht könnt ihr das auch mal abschütteln. Ja, schwere Themen, vor allen Dingen als Teenagerin. Ich weiß nicht, wie deine Hörerinnenschaft ist, ob das ist wahrscheinlich jedes Alter mit dabei.
Ist ja alles dabei, ne? Ja, auf jeden Fall.
kommen wir nochmal zu leichteren Themen, weil du gesagt hast eingangs auch, dass einer der einer der Aspekte deines Berufslebens, die du am meisten magst, dieses Reisen ist, unterwegs sein. Wir sprechen gerade, wir haben so eine Major-Aktion, wir zahlen die Miete unserer HörerInnen.
Aha.
Und wir sprechen, ja, ist
mega
cool.
Schön.
Es ist cool. Und richtig vor allen Dingen in Berlin
cool.
Sehr, sehr niedrig. Hast du, also du meintest, du lebst gern im Dorf, in einem kleinen Ort in der Schweiz, aber du hast bestimmt schon überall übernachtet, genächtigt. Hast du irgendwelche Umzugsstories oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war krass und das würde ich gerne nicht nochmal? Ziehst du gerne um?
Also, genau. Ich kann euch eine Sache sagen, die ich bis heute nicht verstehe an Deutschland. Oh, wirklich, I don't get it. So. Also doch, also ich verstehe den Ansatz, aber ich finde, das müsste man wirklich ändern. Wirklich, es macht es so kompliziert fürs Umziehen für euch Menschen. Ja.
Für euch Menschen in Deutschland.
Ja, aber wirklich, weil in der Schweiz ist es einfach so, wenn jemand ein Haus baut mit Wohnungen, dann sind da Küchen drin. Weil diese Küchen einfach für diese Wohnung gemacht ist und weil das einfach total Sinn macht, weil diese Wohnung ja so geschnitten ist und diese Küche da drin ist. Mhm. Und diesen Hustle, den ihr habt, diese Küchen mitzunehmen und in eine neue Wohnung irgendwie reinzukleistern, die da überhaupt nicht mehr hinpasst, viel zu klein oder viel zu groß ist, mir tut das so leid, weil das so ein Hustle ist mit diesen Küchen. Ja. Ich verstehe, dass das irgendwann mal angefangen hat und dass das jetzt sehr schwer änderbar ist. Aber ich bin sehr dankbar, dass in der Schweiz man einfach in eine Wohnung geht und da ist einfach eine Küche und ein Bad drin.
Das heißt, du musstest nie in der Küche komplett von neu aufbauen.
Ich musste halt, das ist halt genau der Punkt, weil ich habe schon ein paar Umzüge in Deutschland mitgemacht und das war für mich jedes Mal einfach eine Farce, weil ehrlich gesagt ja auch keiner weiß, wie man so Küchen deinstalliert und das ja auch faktisch mega gefährlich ist, je nachdem, wie also talentiert jemand da ist, ne? I don't get it. Wirklich, ich verstehe es einfach nicht. Es macht mich wahnsinnig. Mir tut es einfach nur leid, dass da Menschen mit Küchen umziehen müssen. Das ist für mich ein bisschen ähnlich, als müsste man noch das ganze Bad mitnehmen.
Boah, ja. Also zum Glück, ich hatte immer Einbauküchen. Ich hatte ganz viel Glück in die Wohnungen, in die ich gekommen bin. Ich musste dazu aber eine extra Kaution zahlen und so.
Das ist ja auch dann okay.
Ja, you pay the price. Ja. Aber sonst am Umziehen, was ist das Schlimmste noch, Unangenehmste? Eigentlich finde ich diese Auseinandersetzung mit sich selbst, oder?
Ja, also ich merke schon bei mir, ich hatte schon so eine Phase, da war ich ganz schön materialistisch. So, und hatte Bock an so, ich hatte Bock auf so Gadgets. Und dann auch durch meinen Job kriege ich dann hier so Kram geschenkt. Dann sage ich einmal, ich bin Star Wars Fans und plötzlich habe ich einen Post voller Star Wars Gadgets und weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit. Und merke einfach, je älter ich werde, desto mehr macht mich Kram verrückt.
Ja.
Und ich finde gerade beim Umzug so dieses damit auseinandersetzen, was davon tatsächlich brauche ich noch und wohin damit? Das finde ich, glaube ich, das Schlimmste. Weil ich will es ja dann nicht wegwerfen.
Flohmarkt, aber ja, ist auch anstrengend.
Genau, das finde ich auch mega anstrengend. Finde ich hart.
Ja.
Ja. Was ist für dich das Schwierigste beim Umziehen?
Ich glaube wirklich, diese Auseinandersetzung mit mir selbst, wie du gerade auch gesagt hast, konfrontiert zu sein damit, wie viel Kram ich besitze, auch mit 26 Jahren. Wann habe ich das alles gekauft? Ja. Weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Und ich musste zum Glück noch nicht so oft in meinem Leben umziehen, aber jedes Mal war es echt so, ich kann nicht. Und dann habe ich immer so dieses, ich möchte einen Schrank sortieren, den Inhalt, und am Ende habe ich aber gar keinen Bock und keinen Nerv, dass ich einfach den ganzen Schrank samt umständlichem und nicht zuordbarem Inhalt mitnehme und dann wieder in den Keller verfrachte und mich wahrscheinlich in 20 Jahren nicht damit
auseinandersetze. Ja, ich fühl's, mein Gott. Wir alle haben irgendwo sowas im Keller stehen.
Ja, wir alle haben was im Keller, wir haben auch Leichen alle im Keller. Ich hab's. Hast du noch irgendeine Message, irgendwas, was du gerne raushauen möchtest? Irgendwas, was uns erwartet, vielleicht noch dieses Jahr, außer deines neuen Albums, deines neuen Songs? Was hast du noch uns mitzugeben?
Was habe ich noch?
Was hast du noch?
Wir haben dieses Jahr tatsächlich noch ein paar Shows, auch mit einem klassischen Orchester. Wir spielen in Potsdam mit dem Babelsberger Orchester. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, am 24. April. Und 2026 werden wir auf Tour sein mit meinem Album. Und darauf freue ich mich wahnsinnig, weil es ist so spannend. Ich werde älter und ich liebe das ein bisschen. Wir haben zum ersten Mal uns für eine Tour entschieden in ganz tollen Theaterhäusern. Also bestuhlte Konzerte. Und ich lieb's. Ich habe es früher gehasst, bestuhlte Konzerte. Mittlerweile finde ich, ist es das Schönste der Welt, dass Menschen sich da einfach hinsetzen können, genießen können. Und wenn die Bock haben, stehen die auf und tanzen. Und wenn nicht, dann setzen sie sich hin und genießen. Ich lieb's so sehr.
Das ist doch geil. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Wenn ihr Bock habt, steht auf und tanzt. Wenn nicht, dann nicht.
Richtig.
Macht, was ihr wollt. Eigentlich.
So, aber kommt vorbei. Das ist die Prämisse. Auf jeden
Fall. In Theaterhäusern finde ich sehr spannend, sehr schön. Das ist bestimmt so viel Goldschmuck, Ruß, also schöne Wände. Ehrfürchtige, in der Schweiz vielleicht.
Nein, in Deutschland ja auch.
Ja, da gibt es tolle
Häuser. Tolle Häuser.
Danke dir.
Danke dir, hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. War so warm, leicht. Dankeschön.
Der Der Energy Star Talk. Einer von vielen Energy Original Podcasts. Noch mehr Infos findet ihr auf energy.de.